Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Es handelt sich hier um einen perfiden Angriff auf Betende und ihre Gotteshäuser. Das ist ein Anschlag, der gegen Muslime gerichtet ist. Er ist damit auch ein Anschlag auf die neuseeländische Demokratie und die offene und tolerante Gesellschaft.
Bundeskanzlerin Angela Merkel heute in Berlin. Weltweit Entsetzen über den feigen Anschlag in Neuseeland. 49 Menschen sterben im Kugelhagel eines Terroristen. Das Ziel, eine Moschee in Christchurch. Die Opfer, Kinder, Frauen und Männer, die sich friedlich zum Freitagsgebet versammelt hatten. Mehr zum Terrorangriff in Neuseeland gleich zu Beginn dieser Sendung. Mein Name ist Stefan Heinlein. Außerdem heute wichtig: Fridays for Future, beeindruckende Kundgebungen der jungen Generation von Schülerinnen und Schülern weltweit für einen besseren Klimaschutz. Und in Berlin grünes Licht der Länder für den Digitalpakt des Bundes. Neuseeland, der Inselstaat im südlichen Pazifik, ist dünn besiedelt. Nur gut 4 Millionen Menschen leben in dem Land von der Größe Italiens. Neuseeland ist deshalb ein Einwanderungsland. Jährlich kommen rund 50.000 Zuwanderer, ausgewählt nach Bildung und Ausbildung. Die Religionszugehörigkeit ist kein Kriterium. Fast die Hälfte der Neuseeländer ist konfessionslos. Nur 1% der Bevölkerung bekennt sich zum Islam. Ein friedliches, ein tolerantes Land, darauf legen die Neuseeländer großen Wert. Das Attentat heute, ein perfider Terrorakt, geplant und eiskalt durchgeführt aus Hass auf Muslime. Neuseeland unter Schock, Lena Bodewein.
Neuseeland ist erschüttert an diesem finstersten Tag in der Geschichte des Landes, so nannte ihn Premierministerin Jacinda Ardern. Alle Menschen, die an diesem Tag vor die Kameras treten, kämpfen mit den Tränen nach dem Horror, der über ihr friedliches Land eingebrochen ist. Junge Männer rannten neben meinem Auto her, erzählt diese Augenzeugin einem BBC-Reporter. Und sie begann zu stürzen, einer links, einer rechts von meinem Auto. Sie beschreibt, wie sie versucht, die Opfer um sie herum zu retten. Einen kann sie auf den Rücksitz ziehen und Druck auf seine Wunde ausüben. Wir haben damit weitergemacht, bis Hilfe kam. Aber der Mann auf der anderen Straßenseite starb. Ich bin 66 Jahre alt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so etwas einmal erleben müsste. Nicht in Neuseeland. Es ist der schwerste Anschlag dieser Art in Neuseeland. Vor 27 Jahren gab es zuletzt einen Amoklauf. Damals starben 14 Menschen. Premierministerin Jacinda Ardern nannte die Geschehnisse am Abend beim Namen.
It is clear that this can now only be described as a terrorist attack.
Es ist klar, dass man das nur als Terrorangriff bezeichnen kann. Was wir wissen, lässt darauf schließen, dass es gut geplant war. Bisher hat die Polizei 4 Menschen festgenommen. Einer ist wieder auf freiem Fuß. Dies sind Menschen, die ich als Menschen mit extremistischen Ansichten beschreiben würde, die keinen Platz hier in Neuseeland und nirgendwo auf der Welt haben. Das Land ist für seine Toleranz und Offenheit bekannt. Die meisten Bewohner sind eingewandert aus Europa und Asien. Sie stehen für Integration. Rechtsradikalismus ist kein verbreitetes Phänomen in dem Land. Die 50.000 Muslime sind gut integriert. Viele von ihnen stammen aus Pakistan und Bangladesch. Viele der Opfer in der muslimischen Gemeinde sind aus dem Krieg geflohen. Sie haben ihr Leben gerettet, um in Neuseeland eine Zuflucht zu finden. Es ist unglaublich, so unfassbar. So erzählt es ein Mann, der an einem der Tatorte Blumen niederlegt. Die meisten Neuseeländer bringen ihren Schock und ihren Kummer zum Ausdruck. Aus der ganzen Welt treffen Sympathie- und Beileidsbekundungen ein. Neuseeland wurde ausgewählt, weil es kein Platz ist, wo gewalttätiger Extremismus existiert. Wir lehnen die Neigungen ab, wir werden sie weiter ablehnen. Das ist kein Hort für diese Art von Benehmen, für diese Ideologie. Es ist ein Ort, an dem sich Menschen sicher fühlen sollen und sich sicher fühlen werden. Der mutmaßliche Haupttäter, ein 28-jähriger Australier, hat seine Tat mit einer Helmkamera live im Internet übertragen. Er war zunächst in eine Moschee in der Innenstadt von Christchurch eingedrungen und hatte dort wahllos auf die Gläubigen geschossen. Später setzte er sein Tötungswerk in einer Moschee in einem Vorort fort. In einem Manifest im Internet soll er seine Tat begründet haben. Er spricht von angeblichem Völkermord an der weißen Rasse. Er wolle jetzt eine Atmosphäre der Angst unter den Muslimen schaffen. Aber, so Premierministerin Ardern, wir alle sollten diese Botschaft des Hasses nicht weiter verbreiten.
Ein Bericht von Lena Bodewein. Sydney, Tokio, Neu-Delhi oder Kapstadt, nur einige der Orte der Demonstrationen heute weltweit von Schülerinnen und Schülern für einen besseren Klimaschutz. Von politischer Apathie keine Spur, stattdessen der leidenschaftliche Appell an die Politik, endlich ernst zu machen mit dem Schutz unseres Planeten. Auch in Berlin gingen Tausende auf die Straße. Barbara Schmidt-Matern.
Wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut.
Zu Tausenden sind sie seit dem Morgen von überall her geströmt Richtung Regierungsviertel. Bunte Spruchbänder mit Appellen für mehr Klimaschutz ragen in die Luft. Die 13-jährige Gymnasiastin Pauline Dost hat sich mit ihrer Freundin aus Berlin-Steglitz auf den Weg gemacht.
Wir wollen in Zukunft einfach noch auf diesem Planet leben können und dafür wollen wir uns einsetzen. Ich meine, wir müssen uns alle hier damit beschäftigen, weil es betrifft uns alle. Die Leute, die sozusagen so große Autos fahren und so, die sind eigentlich nicht hier. Und sie reden auch darüber, dass die Umwelt so schlecht ist, aber sie tun nichts dagegen.
Die beiden Mädchen werden später noch direkt vors Kanzleramt ziehen. Jetzt stehen sie vor dem Wirtschaftsministerium. Doch der Hausherr Christdemokrat Peter Altmaier lässt sich nicht blicken. Dabei hätten die Schüler doch ein Lob verdient für ihr politisches Engagement, trotz Schulschwänzen. Das meint jedenfalls der pensionierte Grundschullehrer Eckhard Franke.
Wenn Frau Merkel euch eine 5 gibt, ich gebe euch ein sehr gut. Und zwar in Deutsch, weil ihr verstanden habt.
Piloten zum Beispiel demonstrieren ja auch nicht in ihrer Freizeit, ergänzt Eckhard von Hirschhausen. Der Arzt, vielen bekannt als Ratefuchs aus dem Fernsehen, gehört zu den sogenannten Scientists for Future, einer internationalen Initiative von mehr als 12.000 Wissenschaftlern, die die Klimaschutzbewegung der Jugendlichen unterstützen.
Das Thema hat das Potenzial, zu einem riesen Generationenkonflikt zu werden. Der Vorwurf, dass meine Generation, ich bin 1967 geboren, zu wenig getan hat, das stimmt. Ich war in Wackersdorf, habe gegen Atomenergie gestreikt, ich war für Tempo 100 schon in der Schule aktiv, aber dann ist das irgendwie schlafen gegangen in einer neoliberalen Boomzeit, wo man dachte, der Markt regelt alles.
Jetzt versucht die Bundesregierung, es zu regeln. Die Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD haben sich gestern Abend auf die Bildung eines sogenannten Klimakabinetts geeinigt. Das zeige,
dass Klimaschutz wirklich zur Chefsache geworden ist,
meint SPD-Parteichefin Andrea Nahles. Dieses Klimakabinett, dem unter anderem die Umweltministerin, der Wirtschafts- und der Verkehrsminister angehören sollen, soll für eine schnellere Umsetzung der Klimaschutzziele bis zum Jahr 2030 sorgen. Die Bundesregierung will bis dahin den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase um mindestens 55% senken und plant eine ganze Reihe von Gesetzen.
Wir haben uns verabredet, dass alle 2019 auf den Tisch kommen und verabschiedet werden. Und das ist wirklich ein großes Paket. Ich glaube, man kann sagen, das wird dieses Jahr sehr stark prägen.
Dazu gehören die Vorbereitungen für den Kohleausstieg, aber auch ein verstärkter Netzausbau. Konkrete Maßnahmen bleibt die Bundesregierung bisher allerdings schuldig. Auch der Netzausbau geht nur schleppend voran. Und das geplante Klimaschutzgesetz ist weiter hoch umstritten in der Koalition. Die Opposition spottet deshalb über das geplante Klimakabinett. Es täusche Aktivität nur vor, meint die FDP. Und Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter ergänzt:
Es ist nach dem Motto verlaufen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Aber habe ihm einen schönen Namen gegeben, nicht Klimakabinett.
Um die CO2-Emissionen im Verkehr zu drosseln, soll es weitere Gespräche mit der Autoindustrie geben. Anja Weisgerber, klimaschutzpolitische Sprecherin der Unionsfraktion, lobt die Beschlüsse des Koalitionsausschusses. Aber auch Olaf Scholz müsse jetzt liefern.
Autos brauchen alternative Antriebe, elektrisch oder mit Wasserstoff. Da brauchen wir auch die finanzielle Unterstützung des Finanzministers. Und da muss ich allerdings sagen, der mauert im Moment noch.
Sagt Christdemokratin Anja Weisgerber an die Adresse des Finanzministers von der SPD.
Und zu diesem Thema um 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk können Sie auch einen Kommentar von Barbara Schmidt-Matern hören. Die Kulturhoheit der Länder ist ein hohes Gut des Föderalismus hierzulande. Mit Argusaugen wachen die Ministerpräsidenten über ihre Zuständigkeit für Bildung, Medien und Kunst. Der Bund habe im Bereich der Kultur nicht mitzumischen, so die gemeinsame Haltung aller Landesfürsten. Und so waren viele politische Kompromisse notwendig, um die Berliner Milliardenhilfen für die Digitalisierung der Schulen auf den Weg zu bringen. Heute nahm der Digitalpakt auch die Hürde im Bundesrat. Aus Berlin, Frank Capellan.
Es ist der Schlussstrich unter eine schier unendliche Geschichte. Schon 2016 hatte die damalige Bildungsministerin Johanna Wanka von der CDU 5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt, damit Deutschlands Schulen endlich digitalisiert werden könnten. Erst war es der Finanzminister, der nicht zahlen wollte, dann gingen die Länder auf die Barrikaden, weil sie ihre Bildungshoheit in Gefahr sahen. Und so betont die heutige ebenfalls christdemokratische Bundesministerin Anja Karliczek ausdrücklich, dass die nun beschlossene Grundgesetzänderung die Zuständigkeiten ihrer Ansicht nach glasklar regelt.
Der Bund fördert Investitionen in leistungsfähige Bildungsinfrastruktur und die Länder sorgen dafür, dass digitale Kompetenzen in allen Schulformen vermittelt werden. Sie kümmern sich um die Lehrqualifizierung, modernisieren Curricula und drittens, auch die Aufgabe der Schulträger wandelt sich. Weniger Schultafeln und Kreide und mehr digitale Bildungsinfrastrukturen.
Allenfalls IT-Personal, das die neue Technik am Laufen halten soll, darf aus Bundesmitteln finanziert werden. Die Weiterbildung der Lehrer aber bleibt Ländersache. Breitbandanschlüsse, Laptops, Computer oder Smartboards dürfen nun mit Bundesmitteln bezahlt werden. Alexander Lorz, derzeit Chef der Kultusministerkonferenz, CDU-Minister in Hessen, lobt den nun vom Bundesrat abgesegneten Kompromiss.
Ich glaube, Digitalisierung in Schule ist dann von Erfolg gekrönt, wenn die pädagogischen Konzepte der Schulen, gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer und natürlich die Ausstattung ineinander greifen.
Hessen, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, aber nicht zuletzt auch das grün regierte Baden-Württemberg hatten die Grundgesetzänderung zunächst blockiert, weil sie die Einmischung des Bundes in Bildungsfragen fürchteten.
Für mich ist dieser Kompromiss richtig schmerzhaft,
gibt der Grüne Winfried Kretschmann heute zu Protokoll. SPD-Länder wie das von Malu Dreyer geführte Rheinland-Pfalz hingegen hatten immer wieder betont, dass die Digitalisierung der Schule ohne Hilfe aus Berlin und ohne eine Grundgesetzänderung gar nicht machbar sei.
Weil es finanziell einfach auch gar nicht stemmbar wäre, allein auf seitens der Länder das Ganze umzusetzen.
Je nach Anteil der Gesamtbevölkerung fließen die 5 Milliarden nun in die Länder. Über den Daumen gerechnet ist die Rede von rund 25.000 Euro pro Schule pro Jahr. Um den Rückstand Deutschlands bei der Digitalisierung aufzuholen, wird das nicht reichen, glauben die Verantwortlichen in den Schulen. Gunilla Neukirchen, etwa Leiterin eines Berliner Gymnasiums, gegenüber dem RBB auf die Frage, wie viel ihre Schüler denn nun erwarten dürfen.
Ich habe mal heruntergerechnet und das würde bedeuten, dass ungefähr 500 Euro bei jedem meiner Schülerinnen und Schüler ankommt. Das klingt erstmal nicht viel, aber es gibt ja auch flankierende Projekte vom Bundesministerium, sodass gesichert ist, dass überhaupt erst Glasfaserkabel an den Schulen ankommen. Bin ziemlich überzeugt davon, dass es erst der Anfang ist. Ich habe viele Kontakte nach Skandinavien und wenn ich das vergleiche mit Finnland, dann denke ich, sind wir sehr am Anfang.
Ein Bericht von Frank Capellan. Politische Weichenstellungen, so will es unser Grundgesetz, sind Aufgabe der Bundesregierung unter Mitwirkung des Bundestages. Doch in Zeiten der Großen Koalition hat sich inzwischen ein weiteres Entscheidungsgremium fest etabliert, das von den Vätern und Müttern unseres Grundgesetzes so in dieser Form nicht vorgesehen war. Regelmäßig treffen sich die Partei- und Fraktionsspitzen von Union und SPD im sogenannten Koalitionsausschuss. Aus Berlin, Matthias von Lieben.
Gut soll das Klima gestern Abend im Koalitionsausschuss gewesen sein. Passend zum ersten Jahrestag der Großen Koalition wollte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein Bild der Geschlossenheit signalisieren. Darum bemüht war heute Morgen auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles.
Also wir haben natürlich auch über strittige Fragen geredet, aber insgesamt war die Stimmung anpacken, voranbringen, gemeinsam handeln, das war der Geist.
Diesen Geist können die Koalitionäre in Zukunft gut gebrauchen, denn trotz aller vermeintlichen deutlichen Harmonie können diese Bekundungen nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in einigen Fragen weiterhin einen Dissens gibt. Nach dreistündiger Beratung stand jedenfalls ein 4-Punkte-Ergebnispapier, in dem man sich zumindest auf verschiedene Verfahrensvereinbarungen einigen konnte. Zentral darin, ein sogenanntes Klimakabinett soll gebildet werden, um die politisch explosiven Fragen zur Umsetzung der gesetzlichen Klimaschutzziele zu beantworten. Bis zum Jahresende, so das Versprechen der Koalitionspartner, will man sich in diesem Format auf ein entsprechendes Gesetz einigen. Zuletzt hatte es aus der Union Widerstand gegen den Entwurf von Umweltministerin Svenja Schulze für ein Klimaschutzgesetz gegeben. Weniger Zeit bleibt bei einem weiteren Streitpunkt. Bis Mittwoch nächster Woche soll eine Einigung über den Haushaltsentwurf von Finanzminister Olaf Scholz für das kommende Jahr und die Finanzplanung bis 2023 stehen. Die Koalition muss dabei zeigen, dass sie auch in Zeiten mit geringer sprudelnden Steuereinnahmen wirtschaften kann.
Da sind wir eigentlich durch jetzt,
versuchte Andrea Nahles das Thema heute abzuräumen. Es gäbe allenfalls noch 1 bis 2 offene Punkte, die einzelne Ministerien beträfen. Auch Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus sieht die Koalition beim Haushalt auf einem guten Weg. Doch klingt in seinem Statement an diesem Morgen auch durch, wo die Fronten noch verhärtet sind.
Jetzt geht es darum, die richtigen Priorisierungen zu setzen. Für uns als Union ist es wichtig, dass wir unsere internationalen Zusagen im Bereich Verteidigung halten. Für uns ist es aber auch wichtig, dass wir insbesondere im Bereich Zukunft die Investitionen weiter fortführen. Das ist nicht nur der Bereich Bildung, das ist zum Beispiel auch Infrastruktur.
Verteidigung ist hier das Stichwort. In der Union will man sich dafür stark machen, dass der Etat von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen noch deutlich aufgestockt wird. Einige Unionspolitiker hatten dem sozialdemokratischen Finanzminister Scholz in dieser Woche vorgeworfen, aus wahltaktischen Gründen unionsgeführte Ministerien zu benachteiligen. Laut einem Bericht der Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland soll Scholz nun zugesagt haben, dass der Wehretat um 2 Milliarden Euro höher ausfallen soll, als bisher in der Finanzplanung vorgesehen. Zeichnet sich beim Haushalt also ein Kompromiss ab? Nicht ganz. CSU-Chef Markus Söder warnt den Finanzminister heute davor, die Zuschüsse des Bundes an die Länder für die Integrationskosten von Flüchtlingen zu kürzen. Gar kein Thema gestern im Koalitionsausschuss: Rüstungsausgaben sowie Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Die sind momentan bis Ende März aufgrund der saudischen Beteiligung am Jemenkrieg ausgesetzt.
Matthias von Lieben. Hollywood hat die Zukunft schon vor Jahren auf die Leinwand gebracht. Killerroboter, Cyberangriffe, der Kampf Mensch gegen Maschinen. Die Realität hat inzwischen längst die Fiktion eingeholt. Moderne, intelligente Waffen gehören zum Arsenal vieler Armeen weltweit. Parallel wächst die Angst vor einem neuen Rüstungswettlauf der Superlative. In Berlin versammelten sich deshalb jetzt Diplomaten, Militärs und Wissenschaftler zu einer Konferenz. Klaus Remme.
Rethinking Arms Control, also Rüstungskontrolle neu denken, das war das Motto dieser Konferenz. 450 Wissenschaftler, Diplomaten und Militärs waren zusammengekommen. Spätestens nach der Kündigung des INF-Vertrags durch Washington und Moskau ist allen klar, um die Rüstungskontrolle ist es schlecht bestellt. Doch angesichts eines drohenden Rüstungswettlaufs weltweit, sagte Außenminister Heiko Maas,
oft ist zu hören, in Zeiten solcher Spannungen sei kein Platz für Rüstungskontrolle. Das ist bereits historisch falsch. Am Anfang von Rüstungskontrolle und Abrüstung stand immer die Einsicht, dadurch sicherheitspolitische Rivalitäten eindämmen und wechselseitige Interessen besser wahren zu können.
Der niederländische Außenminister Stef Blok rief in Erinnerung, dass die Menschheit im Kalten Krieg mehrere Male gefährlich nah am Abgrund stand und verwies auf bereits fertiggeschriebene Reden, die nie gehalten wurden.
1962, während der Kuba-Krise. Damals wurde für Präsident Kennedy eine glänzende Rede geschrieben, für den Fall, dass es zu einem konventionellen Angriff auf Kuba kommen sollte. Oder 1983, Höhepunkt des Kalten Krieges. Damals bereiteten Mitarbeiter eine eloquente Ansprache für Königin Elisabeth vor, für den Fall eines Atomkriegs. Beide Reden, lesenswerte historische Dokumente, wurden niemals gehalten. Zum Glück.
Die Welt ist seitdem durch multipolare Konflikte und neue Waffengenerationen noch gefährlicher geworden, so das einhellige Urteil. Biotechnologie, Cyberwaffen, Überschallraketentechnik, mehrfach wurde heute die Büchse der Pandora zitiert. Ein Schwerpunkt der Konferenz, die Gefahr durch autonome Waffen, also von tödlicher Gewalt ohne letzte Entscheidung durch den Menschen.
Das ist nicht weniger als ein Angriff auf die Menschlichkeit selbst, die menschliche Würde und auch den Kern unserer Verfassung. Vollautonome Waffen sind anfällig für Manipulation und auch für Fehlkalkulation. Wir dürfen deshalb diese rote Linie nicht überschreiten.
Soweit die Mahnung von Heiko Maas. Marcel Dicko, Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, zum Stand der Entwicklung.
Die Technologie ist da, die Robotik ist da, die künstliche Intelligenz ist da, die Sensorik ist da. Im Grunde genommen liegen die Konzepte in der Schublade und werden vermutlich in den nächsten Jahren auch das Licht der Welt erblicken.
Zu den Aussichten, diese Waffen international zu ächten, zeigte sich Dicko skeptisch.
Für den Moment wäre es schon eine große Leistung aller Staaten, wenn sie sich darauf einigen könnten, ein neues Prinzip des Völkerrechts zu schaffen, nämlich das Prinzip, dass der Mensch Kontrolle behalten muss. Der nächste Schritt danach wäre dann, sie zu ächten, sie zu verbieten. Aber dafür gibt es im Moment überhaupt keine Mehrheit.
Die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat gehören zu den Entwicklern autonomer Waffen. Sie gehören in puncto Auflagen und Verbote zu den Bremsern. Es ist ein dickes Brett, das da heute in Berlin angebohrt wurde.
Für den Deutschlandfunk Klaus Remme. Noch sind es nur einzelne Medienberichte, doch die Hinweise verdichten sich offenbar. Der Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz war Teil eines größeren Terrornetzwerkes mit Plänen für weitere Anschläge in der Hauptstadt. Claudia van Laak berichtet.
War Anis Amri, der Attentäter vom Breitscheidplatz, ein Einzeltäter? Hatte er Unterstützer in Deutschland, im Ausland? War er womöglich Teil eines engen dschihadistischen Netzwerkes? Der Leiter der Abteilung Terrorismus beim Generalbundesanwalt Thomas Beck sagte dazu ein halbes Jahr nach dem Anschlag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses:
Die Ermittlungen haben bisher keine belastbaren Hinweise dafür ergeben, dass Amri im Inland Mittäter oder Gehilfen hatte. Bereits der Umstand, dass das lange von ihm vor der Tat aufgenommene Video von der IS-Medienstelle am MAK veröffentlicht wurde, spricht dafür, dass es Mitwisser und möglicherweise Tatbeteiligte im Ausland gab.
Amri ein Einzeltäter also, mit nur einem IS-Mentor im Ausland? Eine ganze Reihe von Hinweisen sprechen inzwischen gegen diese These. So hat die Bundesanwaltschaft vor 10 Tagen Anklage unter anderem wegen des Vorwurfs der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erhoben. Angeklagt ist ein 31-jähriger russischer IS-Sympathisant, der gemeinsam mit einem derzeit in Frankreich inhaftierten Dschihadisten einen Anschlag im Herbst 2016 in Berlin geplant haben soll, und zwar auf ein Einkaufszentrum im Norden der Stadt, das sogenannte Gesundbrunnen-Center. Mit dabei Anis Amri, der spätere Attentäter vom Breitscheidplatz. Alle drei kannten sich aus der Fusilet-Moschee, einem Berliner Treffpunkt von Dschihadisten. Der angeklagte Russe verwahrte Sprengstoff in seiner Wohnung. Daraus wollten er und sein Komplize einen Sprengsatz herstellen, so heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Doch die Polizei durchkreuzte die Pläne. Die beiden Dschihadisten trennten sich, führten ihren geplanten Anschlag auf das Gesundbrunnen-Center nicht aus. Anis Amri wiederum, so die Bundesanwaltschaft, habe sich daraufhin für einen Alleingang entschieden und verübte im Dezember 2016 den Anschlag am Breitscheidplatz, ermordete dabei 12 Menschen. Die Opposition im Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages fühlt sich durch diese Informationen bestätigt. Grüne, Linke und FDP sahen von Anfang an Anis Amri nicht als Einzeltäter, sondern als Teil eines dschihadistischen Netzwerkes. Der FDP-Abgeordnete Benjamin Strasser sagte dem Deutschlandfunk:
Wir fragen uns, was wussten eigentlich die Nachrichtendienste? Wurden Informationen über Sprengstoffanschlagsplanungen im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum besprochen? Wenn nein, warum nicht? Hier erwarten wir Antworten von dieser Bundesregierung.
Die Obfrau der Linken im Untersuchungsausschuss, Martina Renner, forderte auf Twitter ebenfalls eine zügige Aufklärung. Der Ausschuss müsse schnell Zugang zu den Akten der Bundesanwaltschaft in Bezug auf den offensichtlich geplanten Anschlag auf das Berliner Gesundbrunnen-Center erhalten.
Claudia van Laak. Die meisten Europäer haben spätestens seit dieser Woche genug vom Brexit-Theater auf der Insel. Unter dem Strich bleibt der Eindruck, in Großbritannien weiß so recht niemand mehr, wie man den selbstgewählten Abschied von der EU mit Anstand und Würde über die Bühne bekommt. Es gibt keinen Plan, weder von Regierung noch von Seiten der Opposition. Und so wird der Brexit jetzt erst einmal ein Spiel auf Zeit. Aus London, Friedbert Meurer.
Gestern war ausnahmsweise mal ein guter Tag für die Premierministerin. Mit der Aussicht darauf, dass der Brexit womöglich um ein Jahr und mehr verlängert wird und Großbritannien sogar dann an den Europawahlen teilnehmen müsste, will sie die Brexiteers in ihrer Partei weichkochen. Auch vielen Fraktionskollegen reicht es. Es wird Zeit für meine Kollegen aufzuwachen und sich den Tatsachen zu stellen, schimpft zum Beispiel der konservative Abgeordnete Andrew Percy. Ich selbst war doch für Remain, aber ich respektiere das demokratische Ergebnis des Referendums, erklärt Antoinette Sandbatch. Meine Kollegen müssen das umgekehrt jetzt auch akzeptieren. Vermutlich nächsten Dienstag wird zum dritten Mal über den EU-Vertrag abgestimmt. Markus Fisch, einer der Hardliner, ist aber noch nicht bereit, nachzugeben. Im Moment sind doch so viele dagegen. Die beiden Abstimmungen waren deutlich und klar. Es muss schon etwas sehr Substanzielles geschehen, damit wir einverstanden sind und den Vertrag billigen.
There has to be something very substantial for that to change in a sufficient way for that deal to get passed.
Mit substanziell meint Fisch den Nordirland-Backstop. Generalstaatsanwalt Jeffrey Cox hatte am Dienstag fatalerweise geurteilt, mit den drei Dokumenten Theresa Mays, die sie mit der EU nachverhandelt hat, habe sich nichts geändert.
The legal risk, as I set it out in my letter of the 13th of November, remains unchanged.
Das rechtliche Risiko bleibt unverändert. Mit dieser Analyse war klar, die Brexiteers deuten mit dem Daumen nach unten. Jetzt überlegt Cox dem Vernehmen nach, seine Analyse zu ändern. Gemäß dem Völkerrecht könne Großbritannien doch einseitig den Backstop aufkündigen, wenn die EU die Rechte der Bürger Nordirlands verletzt. Alle Augen schauen nun auch auf die Chefin der nordirischen DUP, Arlene Foster. Und sie deutet an, die DUP könnte ihre Meinung ändern.
When you come to the end of a negotiation, that's when you really start.
Am Ende von Verhandlungen fangen sie wirklich an, das Weiße im Auge der anderen zu sehen. Und dann kommen sie zu dem Punkt, an dem sie sich einigen. Mays Kalkül lautet, wenn die DUP dem Vertrag nächste Woche zustimmt, werden sich die meisten Brexiteers anschließen. Das Unterhaus würde den Vertrag mit der EU endlich billigen. Danach wäre nur eine Verschiebung des Brexits um 3 Monate nötig, um technische Details zu klären.
Aus London unser Korrespondent Friedbert Meurer. Die Reue war offenbar nur von kurzer Dauer. Viktor Orban bleibt seiner Rolle als europäischer Störenfried treu. Gestern noch der Entschuldigungsbrief des ungarischen Ministerpräsidenten an die Adresse der Europäischen Volkspartei. Heute dann aber in einer Rede zum ungarischen Nationalfeiertag wieder die gewohnten nationalistischen Töne. Clemens Fehrenkotte.
Vor einigen tausend Anhängern erneuerte Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban seine Kritik am bisherigen Kurs der Europäischen Union in der Flüchtlingspolitik. Die Europawahlen Ende Mai seien das, Zitat, Ende des Albtraums der Vereinigten Staaten von Europa, damit Europa wieder den Europäern gehöre, sagte Orban in seiner Ansprache zum Nationalfeiertag, der an den ungarischen Aufstand gegen die Habsburger im Jahr 1848 erinnert. Unter Hinweis auf den Kurs seiner Fidesz-Partei, Migranten davon abhalten zu wollen, nach Europa zu kommen, um dort ein besseres Leben zu führen, betonte der Ministerpräsident. Wir sind die, die ein starkes Europa, starke Nationalstaaten und starke neue Anführer an der Spitze Europas sehen möchten, die die Probleme nicht hierher bringen, sondern die Hilfe vor Ort leisten. Wenige Tage nach seiner Begegnung mit dem EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber in Budapest, bei der es um die Frage des Verbleibs oder Ausschlusses seiner Fidesz-Partei aus der Europäischen Volkspartei EVP gegangen war, erklärte Orban, dass, Zitat, wir die Migranteninvasion an den Südgrenzen Ungarns aufgehalten haben. Ohne sie gezielt beim Namen zu nennen, warf der Regierungschef seinen Kritikern in der EVP indirekt vor, die Grundlagen Europas aufgeben zu wollen. Sie sollen es sich merken, in einem liberalen europäischen Reich werden wir alle unsere Freiheit verlieren. Ein freier Mensch kann nur derjenige sein, der zu einer freien Nation gehört und kein Untertan eines Reiches ist. Ein europäischer Mensch kann nur dann froh sein, wenn er selbst über seine eigene Zukunft und die seiner Nation entscheiden kann. In Anwesenheit des polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki ging Orbán erneut auf die politische Seelenverwandtschaft zwischen seiner Fidesz-Partei und der polnischen rechtskonservativen Regierungspartei PiS ein. Bereits vor einer Woche hatte Orbán erklärt, er könne es sich im Falle eines Ausschlusses aus der EVP durchaus vorstellen, nach den Europawahlen mit der PiS ein eigenes Fraktionsbündnis einzugehen.
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán und seine Kritik an Brüssel und der europäischen Einwanderungspolitik. Dieser Bericht von Clemens Fehrenkotte aus Budapest am Ende dieser Sendung. Fürs Zuhören dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und ein gelungenes Wochenende.